Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Je weniger Hebammen im Dienst sind, desto schwieriger ist es, den Überblick zu behalten. Und desto häufiger ist die Gefahr, dass irgendwelche Notsituationen übersehen werden. In der Nacht sind 10 Geburten in 12 Stunden gewesen. 11 Kinder, weil 1 Zwillinge waren. Heute sind noch 3 Patientinnen unter der Geburt. Und dann ist noch eine Patientin mit einem Blasensprung heute Morgen, die quasi auf ihre Wehen wartet. Man kann die Frauen einfach nicht so gut betreuen, wie man es möchte, einfach weil man zu wenig Personal hat. Wenn 4 Frauen gleichzeitig unter der Geburt sind, das sind aber nur 2 Hebammen, dann ist das klar, dass die da schon hin und her springen müssen. Und das Problem ist auch, dass ja nicht nur die Frauen, die unter der Geburt da sind, sondern es sind dann halt noch die geplanten Kaiserschnitte, die Einleitungen, wo also mit, okay, sorry.
Soweit Maria Präsentin, Geburtshelferin in einer Hamburger Klinik. Der O-Ton ist aus der Arte-Fernsehdokumentation Hebamme dringend gesucht. Damit herzlich willkommen zu Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Bei mir zu Gast ist heute Nicole Bräuninger. Sie studiert allgemeine Sprachwissenschaft im Bachelor als Hauptfach und Medienwissenschaft im Nebenfach. Sie wird bald ihr Studium abschließen und plant dann einen zweiten Bachelor, und zwar in Hebammenwissenschaft. Nicole, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
Sehr gerne.
In unserer Sendung werden wir ein wenig über die Qual der Studienwahl im Anblick der vielen Studiengänge sprechen und natürlich über Nicoles Entschluss für das Zweitstudium. Es geht dann auch ums Eingemachte, denn in Deutschland gibt es ein echtes Hebammenproblem. Diese Menschen sind zwar überaus systemrelevant, fühlen sich aber mitunter von der Politik alleingelassen.
We'll be right back.
Birthday mit den Beatles hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Bei mir zu Gast ist heute Nicole Bräuninger, Studentin der Allgemeinen Sprachwissenschaft im Bachelor-Hauptfach und Medienwissenschaft im Nebenfach. Nicole, wie bist du denn auf das Studium der Allgemeinen Sprachwissenschaft gekommen?
Ja, ich war schon immer gut in Sprachen. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen.
Welche?
Russisch und Deutsch. Also meine Eltern kommen aus Usbekistan, wo man ja sowjetisch bedingt sehr viel Russisch spricht. Und das habe ich da mitgenommen von denen und war deswegen auch also immer ganz gut in den Sprachen in der Schule. Und dann dachte ich mir, ja, was macht man denn damit? Ich hatte aber jetzt nicht unbedingt Lust, irgendeine einzelne Sprache zu studieren und bin dann auf Sprachwissenschaft gekommen, was so ein bisschen die Meta-Analyse von wie funktioniert Sprache überhaupt ganz grundlegend als Konstrukt ist. Und ja, fand das dann super spannend, habe mich eingeschrieben und durchgezogen.
Und ja, wenn ich mir das nochmal vorstellen möchte, allgemeine Sprachwissenschaft, das heißt, es ist nicht Deutsch, das ist nicht Englisch, sondern das ist so quasi interdisziplinär?
Genau, ja. Also es geht viel weniger um einzelne Sprachen als überhaupt die Funktionsweise von Sprache allgemein, was Sprachen für Features haben können und wie sich Sprachen unterscheiden, aber auch gleichen.
Was mich natürlich und unsere Hörerinnen und Hörer brennend interessiert, sind ja viele Studierende auch dabei. Welche Möglichkeiten hat man denn mit diesem Abschluss der allgemeinen Sprachwissenschaft?
Ja, das ist ein bisschen eine schwierig zu beantwortende Frage. Also ganz grundlegend gibt es viele Bereiche, in die man damit gehen kann. Aber ich würde jetzt von keinem davon behaupten, dass es wirklich das ist, wofür man sich tatsächlich qualifiziert mit dem Studiengang. Also klar kann man als Linguistin später in ein Unternehmen gehen, das sich irgendwie mit geschriebenem Wort auseinandersetzt. Aber da sind dann Germanisten und so weiter schon mehr gefragt oder Literaturwissenschaftler. Generell würde ich sagen, noch das Nächste, was man damit machen kann, ist tatsächlich in die Forschung zu gehen, an der Uni zu bleiben.
Okay, und was kann man da forschen?
Also es gibt ganz viele, viele, viele Bereiche. Aber zum Beispiel ein sehr attraktives Feld ist, hier in Tübingen gibt es ja auch Computerlinguistik, die sich spezieller noch mit dem Thema auseinandersetzt. Aber sehr viel Forschung geht gerade wirklich zu Applikationen, die mit Sprache arbeiten, weil man Sprache dann natürlich irgendwie sinnvoll computergemäß erfassen muss und so weiter.
Also sowas, was man im Zug dann immer hört oder am Bahnsteig, wenn diese Ansagen kommen, die dann etwas holprig immer noch daherkommen.
Ja, nicht mal nur unbedingt das, sondern wirklich Deep Analysis Sachen. Also wie wenn man jetzt DeepL ist vielleicht jemandem ein Begriff, also Programme, die wirklich Texte verstehen können auch und auch dann Auto so Inhaltszusammenfassungen erstellen oder so oder bestimmte Konstruktionen highlighten. Das geht dann auch in den Sprachlernbereich, also vielleicht Sprachlernprogramme zu entwickeln, die einem anzeigen, ach, hier ist diese Art von Konstruktion, in der du noch arbeiten musst.
Und was machst du so nebenher? Du bist ja ziemlich musisch begabt. Wo liegen denn deine Vorlieben?
Im Gesang tatsächlich.
Was machst du da?
Ich habe sehr lange im Kammerchor in Heilbronn gesungen und das ist mir jetzt ein bisschen verloren gegangen hier in Tübingen. Ich habe mich zwar beworben beim Concerto Vocale, bin auch reingekommen, aber habe mich relativ schnell dann doch zurückgelassen gefühlt von den ganzen wirklich wahnsinnig begabten Berufsmusikern, die da halt mitsingen. Deswegen bin ich gerade da so ein bisschen raus, aber der Gesang.
Es gibt, glaube ich, auch noch ein paar andere Chöre in Tübingen, ja, wo du dich bewerben kannst. Das heißt, du hast da hauptsächlich dich mit klassischer Musik beschäftigt oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also ich habe eine sehr klassische Stimme und war auch deswegen immer sehr begeistert im Kammerchor mit dabei. Aber ich komme aus einem Musikgymnasium und da habe ich natürlich auch im Jazzchor sehr begeistert mitgesungen und in eigentlich allen Chören, die mir angeboten wurden.
Was hast du für eine Stimme? Alt? Sopran? Oder?
Sopran.
Okay. Das heißt, da bist du ganz vorne? Nee, halt. Die Altisten sitzen, glaube ich, vorne und die Sopranistinnen eher hinten, oder?
Es kommt auf die Art des Chores an, aber ja, die Sopräne denken sehr oft, sie wären ganz vorne. Das ist ein bisschen ein Vorurteil, das uns anlastet.
Die sind auch relativ laut. Stimmlich bedingt. Ja, du hast auch noch Hobbys, und zwar Kochen. Das ist ja wohl ziemlich wichtig, gerade in Zeiten von Corona, wenn man nicht mehr rauskommt, oder?
Ja, ich würde auch nicht sagen, dass das ganz unabhängig von Corona ist. Also ich habe mich schon immer dafür interessiert. Aber jetzt mit Corona hat man natürlich auch die Zeit und auch die Gelegenheit, wenn man zu Hause ist und so für die WG kochen kann. Ja, ich habe mich da schon sehr reingestürzt
Zeit. Was sind deine Spezialitäten?
Das ist schwer zu sagen. Orientalische Gerichte koche ich sehr gerne. Ich arbeite gerade am perfekten Tabouleh-Rezept. Mhm. Aber ich backe auch sehr gerne. Jetzt letztens ist es so weit gekommen, dass ich tatsächlich meinen eigenen Blätterteig gemacht habe. Da habe ich mir aber schon kurz gedacht, okay.
Muss ich zugeben, das ist mir eigentlich einmal vielleicht gelungen, aber dann habe ich gesagt, nee, mache ich nie mehr. So ein großer Aufwand.
Ist auch echt eine Schweinerei teilweise.
Das heißt, du kochst noch mit Fleisch oder rein vegetarisch?
Ich bin selber Vegetarierin, aber mit Bemühungen in Richtung vegan. Und dadurch, dass meine Mitbewohnerin Veganerin ist, ist es eigentlich immer vegan, was ich koche.
Was macht ihr dann mit Leuten, die jetzt vielleicht euch besuchen, wenn mal nicht Corona ist, die gerne ein Schnitzel oder ein Steak hätten?
Das können sie irgendwo anders essen gehen.
Ja, du hast dann nochmal ein, ja, nebenher oder hauptberuflich, ich weiß es nicht, du arbeitest auch als Model.
Ja, nebenher.
Was machst du denn da?
Ja, ich habe in Schulzeiten damit angefangen. Also ich habe früher sehr viel Ballett getanzt und bin dann über einen Ballettfotografen an eine Agentur gekommen in Köln und habe da eine Zeit lang gemodelt, auch im Ausland, und fand das natürlich als Teenager super spannend.
Was für Klamotten oder für irgendwelche, wie sagt man, Neckermann-Katalog oder Quelle gibt es ja nicht mehr, aber es gibt, glaube ich, noch, Otto gibt es, glaube ich, noch so Kataloge?
Nee, es waren gar nicht unbedingt Kataloge. Ich habe sehr viel E-Commerce gemacht. Das sind diese wundervollen Bildchen, die man immer sieht, wenn man online bei H&M shoppt oder so. So einmal das T-Shirt von vorne, von der Seite und von hinten. Das habe ich ganz viel gemacht. Mittlerweile ist es mehr so nebenher und einfach mit Fotografen, die ich kenne hier in Tübingen.
Das heißt, du hast deine Agentur nach wie vor oder wie wirst du gebucht?
Ich habe immer noch die Agentur, aber mittlerweile laufen meine Bookings meistens über mich. Also ich mache das größtenteils selber.
Und was mich jetzt natürlich brennend interessiert, was verdient man da so?
Das kommt völlig darauf an. Also ich hatte Jobs, bei denen ich am Tag irgendwie 350 Euro gemacht habe. Das fand ich natürlich klasse.
So viel kriege ich nicht.
Aber mittlerweile muss ich sagen, ich bin einfach auch gerade nicht bereit dazu, da jetzt ins Ausland für zu reisen oder ständig nach Köln zu pendeln oder nach Hamburg oder Berlin, wo halt die deutsche Modebranche ansässig ist. Deswegen momentan verdiene ich eigentlich nur Freundschaftsgeld, wenn irgendwie ein Fotograf sagt, Mensch, ich habe Bock, dieses und jenes Projekt umzusetzen, bist du da dabei? Mhm. Und dann ist es einfach mehr so aus Spaß halt.
Dann hast du noch ein Faible, das wird sich wahrscheinlich mit deinem Studium etwas decken, der allgemeinen Sprachwissenschaft. Du liebst Texte, du schreibst Texte und du übersetzt auch. Was machst du da genau?
Ja, ich übersetze ein bisschen Englisch-Deutsch für Flyer oder Websites und so weiter. Einfach Freelancer-mäßig. Und ja, es war anfangs eigentlich nur, um ein bisschen Geld noch nebenher zu verdienen und so. Aber mir macht das auch Spaß. Also ich habe einfach meine Freude an Worten und an Satzkonstruktionen und genieße das eigentlich auch total, wenn irgendwie mal jemand sagt, hey, ich brauche hier einen Website-Text, dann bin ich da total gerne dabei oder lese etliche Masterarbeiten, Probe und ja.
Und jetzt hast du dich für ein Zweitstudium in Hebammenwissenschaft an der Uni Tübingen entschieden. Darüber sprechen wir gleich nach der nächsten Musik. We used to leave the blue lights on and there was a
Come back. conceive of the pleasure in my smile. You hold my hand, rough up my hair. It's lots of fun to have you there. I give to you, now you give to me. I'd like to know what you've learned. The sky is blue and so is the sea. What is the color when black is burned? What is the color? You are a man, you understand. You pick me up and you lay me down again. You make the rules, you say what's fair. It's lots of fun to have you there. I give to you, now you give to me. I'd like to know what you've learned. The sky is blue and so is the sea. What is the color when black is burned? What is the color? I am a child, I last a while. You can't conceive of the pleasure.
Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Zu Gast im Studio ist Nicole Bräuninger, Studentin der Allgemeinen Sprachwissenschaft an der Universität Tübingen. Nicole, wenn du mit dem Bachelor fertig bist, dann ist dein Plan, Hebammenwissenschaft zu studieren, hier an der Uni. Das musst du uns jetzt mal erklären. Wie kommt es denn dazu?
Ja, es ist ein bisschen eine komische Story, weil ich nie vorhatte, das als Beruf zu machen. Also es war schon immer was, was mich wahnsinnig fasziniert hat. Meine Mutter ist auch immer noch befreundet mit der Hebamme, die mich damals geboren geholfen hat. Und da ich fand das einfach immer super spannend und habe mir aber nie wirklich vorgestellt, das mal selber zu machen. Vielleicht, weil ich halt schon früh auf immer gehört habe, oh ja, schwieriger Job und schlecht bezahlt und so weiter. Aber dann habe ich irgendwann letztes Jahr festgestellt, Mensch, das lässt mich überhaupt nicht los. Wenn ich da jetzt den Rest meines Lebens drüber nachdenke, wenn ich das doch gemacht hätte, dann mache ich es jetzt einfach.
Aber das ist ja so ganz anders als das Studium der allgemeinen Sprachwissenschaft, was du jetzt gerade machst.
Ja, also allgemeine Sprachwissenschaft ist schon sehr, sehr theoretisch. Das kann man wohl sagen. Und Hebammenwissenschaft ist sehr praxisorientiert, vor allem hier in Tübingen. Man arbeitet auch die ganze Zeit nebenher schon im Klinikum. Aber ich glaube, vielleicht ist es genau das, was mich so fasziniert, dass ich da einfach wirklich genau weiß, worauf ich hinarbeite und was ich damit mache und wie ich damit konkret Leuten helfen kann.
Es gibt in unserem Land ja einen riesigen Bedarf an Geburtshelferinnen und Geburtshelfer. Gleichzeitig gibt es aber immer weniger Kreissäle. Ich habe mal eine Statistik nachgeschaut. 2010 waren es noch 807. Und 2017 waren es 672, Stichwort Fallpauschale. Geburten scheinen sich offenbar für die kapitalistisch geführten, also am Gewinn orientierten Kliniken nicht mehr zu lohnen. Wie siehst du dieses System?
Ja, ich glaube, also es gibt da einfach sehr viele Fehlanreize. Das ist erstmal natürlich finanziell bedingt. Also es gibt nun mal einfach mehr Geld dafür, wenn man keine Ahnung, eine Darm-OP macht, als wenn man eine Geburt macht. Gleichzeitig gibt es mehr Geld dafür, wenn man einen Kaiserschnitt macht, statt einer vaginalen Geburt. Und damit hängt dann auch wieder ganz viel zusammen. Und also ich glaube, dass das System einfach definitiv nach einer Reform schreit, weil so kann das nicht weiter funktionieren.
Wie siehst du dich da drin? Ich meine, wenn du jetzt anfängst mit dem Studium, wirst du ja quasi gleich mal sagen, reingeworfen.
Ja, also ich... Vielleicht bin ich einfach ein bisschen optimistisch gestimmt, gerade dadurch, dass jetzt der Beruf der Hebamme eben kein Ausbildungsberuf mehr ist, sondern mit einem Studium verbunden. Und so ein bisschen Akademisierung sollte sich vielleicht im Standing, im sozialen Standing ein bisschen niederschlagen noch. Und ja, ich hoffe, dass ich, bis ich dann einsteige, vielleicht sich ein bisschen was schon getan hat.
Also im sozialen Standing kann es ja irgendwie denn nicht liegen. Also ich denke zum Beispiel an die ARD-Fernsehserie Toni, männlich Hebamme. Das ist ja, die hatten einen Riesenerfolg, wobei eine männliche Hebamme eher irgendwie selten liegt. Was meinst du, wenn du sagst, das soziale Standing sei jetzt eher nicht so da?
Ja, also es ist vielleicht nicht unbedingt das Soziale, sondern das Politische. Also die Hebammen, das haben sie ja vorher auch schon gesagt, fühlen sich schon ein bisschen zurückgelassen von der Politik in der Wüste des Kapitalmarktes. Und es braucht einfach mehr Leute, die sich engagiert dafür einsetzen, dass der Hebammenberuf nicht so wahnsinnig unattraktiv ist, wie er zurzeit eben ist.
Was können wir denn da machen?
Ja,
konkret?
Ein großes Ding ist natürlich immer die Berufshaftpflichtversicherung bei den Hebammen, die einfach wahnsinnig explodiert ist. Ich glaube, in den 80er Jahren lag die noch bei 30 Euro noch was pro Jahr und mittlerweile sind wir bei 8.000 Euro und steigend. Und das ist halt einfach was sich Hebammen mit ihrem jetzt nicht unbedingt riesigen Einkommen nicht unbedingt so leisten können.
Das bezieht sich auf die Hebammen, die selbstständig sind.
Genau.
Es gibt ja zwei verschiedene Formen, glaube ich.
Ja.
Es gibt die Hebammen, die an der Uni fest beschäftigt sind, ganz normal, wie die Ärzte und Krankenschwestern und Krankenpfleger auch. Und dann gibt es eben die Hebammen, die in der freien Wirtschaft, kann man sagen, also frei arbeiten als Unternehmerinnen. Ja. Und wenn man sich vorstellt, ich habe auch mal nachgelesen, im Schnitt verdienen Hebammen 1700 Euro netto im Monat, also in der Klinik. Und die freien Hebammen ist nicht unbedingt viel mehr. Und wenn man sich überlegt, dass die bis zu 8, manchmal sogar 10.000 Euro im Jahr für die Versicherung abdrücken müssen, ist das natürlich schon schwere Kost, würde ich mal sagen, oder?
Ja, es ist schon eine riesige Bürde für freischaffende Hebammen. Aber gleichzeitig ist es auch nicht so, als könnte man sagen, ja, dann bleibt halt alle an der Uni oder an irgendwelchen Kliniken fest angestellt, weil dort die Situation eben auch so ist, dass viele Hebammen völlig überfordert sind, gleichzeitig irgendwie den Kreissaal noch putzen müssen und so weiter, weil einfach das ganze System nicht so wirklich ineinander greift.
Auf die Idee würde ein Arzt wahrscheinlich nie kommen, dass er jetzt noch schön putzen muss, oder?
Ja. Das ist halt eben auch das, was ich vielleicht mit sozialem Standing ansprechen möchte. Das ist halt einfach, natürlich ist eine Hebamme kein Arzt, aber sie ist jetzt auch nicht irgendwie eine Putzfrau. Und das sollte man schon berücksichtigen und dann vielleicht das passende Personal anstellen.
Eine Hebamme hat eine riesen Verantwortung in dem Kontext ihrer Tätigkeit. Sie ist möglicherweise das, was ihre praktische Befähigung und auch das, was sie kann, jedem Arzt, der mal eine oder zwei Geburten gemacht hat, überlegen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber trotzdem denkt jede vierte Hebamme denkt darüber nach, den Beruf aufzugeben. Meine Frage jetzt an dich, was bewegt dich dazu, diesen Beruf trotzdem zu ergreifen?
Ja, ich glaube, es ist einfach ein Beruf, der sehr erfüllend sein kann. Also natürlich ist es schwierig, wenn man mit Berufssorgen und mit Stress zu tun hat und das finanziell einfach nicht stimmt. Aber ich kann mir eigentlich keinen cooleren Beruf vorstellen, als jemandem bei dem schwierigsten, aber auch coolsten Moment, den man so als Frau in seinem Leben und natürlich auch als Mann, als Vater in seinem Leben so erleben kann, einfach beizustehen und da zu sein und zu helfen, aber und einfach Unterstützung zu leisten.
Schwangerschaft ist ja keine Krankheit, sagt man,
ja.
Sagt der Volksmund. Jetzt nochmal meine Frage direkt. Siehst du dich vielleicht dann auch später so eher in der Ambulanz, also sprich Hausgeburten gibt es ja auch? Würde dich das sowas interessieren?
Es ist definitiv eine Überlegung. Also ich habe keine Ambition, jetzt direkt mich nach dem Studium selbstständig zu machen und hier mein Hebammen-Business großzuziehen. Ich glaube, da braucht man auf jeden Fall schon mal ein bisschen Erfahrung, bevor man sich an sowas wagen kann. Aber auf lange Sicht ist es, glaube ich, schon eine coole Sache, wenn man sich selbstständig machen kann. Und ich meine, die Nachfrage nach Hausgeburten oder nach Geburten in Geburtshäusern steigt immer mehr, weil Frauen eben auch, das geht ja nicht an den Frauen vorbei, dass eine Geburt im Krankenhaus halt sehr oft nicht so läuft, wie man sich das vorstellt.
Nachher sprechen wir noch über den neuen Studiengang Hebammenwissenschaft. Der wird an der Uniklinik hier in Tübingen angeboten.
it's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long and you make them tough, but they just go on, and it seems that you can't get off. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play?
Interessant.
Interessant.
Interesting.
Für dich sind alle Dinge ganz vollkommen und groß und gut von Falschheit wohl bewahrt. Kein Misserfolg hat dir den Mut genommen und für dich gibt es noch Wunder jederzeit und jeder Art. Wie gern seh ich dich deine Wunder glauben, wie unbeirrbar hältst du fest daran. Zweifel kann dir die Zuversicht rauben und beinahe fang ich selbst nochmal mit dir zu glauben an. Wie bunte Lampions über herbstlichen Wegen schaukelst du durch meinen Sinn, vergnügt und sorglos und deinetwegen ist es, wenn ich selbst noch einmal vergnügt und sorglos bin. Kleinste Nichts versetzt dich in Entzücken, dafür lässt Weltbewegendes dich kalt. Kein Streit vermag dich wirklich zu bedrücken und über den größten Kummer trocknen deine Tränen bald. Du vergisst nichts und kannst so gut vergessen, was dich betrübt ist einfach ungeschehen. Ich lerne mit deiner Elle neu zu messen und vieles um mich her der nicht durch dich ist zu verstehen. Wie Drachen, die hoch übers Stoppelfeld steigen, tanzt du über meinen Sinn. Schwerelos frei und mit dem Reigen geht auch alle meine Traurigkeit. Mag sie gern deine unzähligen Fragen, die Neugier und die Unbekümmertheit. Wie gern höre ich dich, komm und hilf mir sagen, manchmal wünschte ich, ich könnte sie festhalten, diese Zeit. Die Welt wird mir wohl ein klein wenig leerer, mit jedem Weg, den du alleine gehst. Mein Sinn wird mir wohl ein klein wenig schwerer, mit allem, was du selber kannst und ohne mich verstehst. Mein kleiner Kamerad, so ist das eben, da gibt's auch keine Extrawurst für uns. Es trennt auch mal die besten Freunde dieses Leben und irgendwann macht es Erwachsene aus kleinen Jungs. Mein kleiner Kamerad, so ist das eben, da gibt's auch keine Extrawurst für uns. Trenn doch mal die besten Freunde dieses Leben und irgendwann macht es Erwachsene aus kleinen Jungs.
Reinhard May mit Kleiner Kamerad. Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Zu Gast in unserem Studio ist Nicole Bräuninger. Sie möchte nach ihrem Bachelor in allgemeine Sprachwissenschaft noch ein Studium der Hebammenwissenschaft dranhängen. Nicole, warst du denn schon mal bei einer Geburt dabei? Ich stelle mir das ziemlich aufregend vor.
Nee, ich war persönlich noch nie bei einer Geburt dabei. Ich glaube, es ist auch ein wirklich etwas, das nicht unbedingt so oft passiert bei Laien. Aber ich habe mir schon Interesse halber, ich glaube auch, um mal zu schauen, ob ich das überhaupt verkrafte, ein paar Geburtsvideos aus dem Internet angeguckt und ja, es geht schon ganz schön drüber und runter.
Wie fühlst du dich denn so, wenn du so ein Video angeguckt hast? Das ist ja auch mit Blut und mit Schreien und mit Schmerzen verbunden.
Ja, also ich habe persönlich kein Problem mit Blut. Das war mir schon immer klar.
Das ist quasi die Grundvoraussetzung, die man
ganz
mitbringen
genau.
muss.
Ja, das muss schon so sein, weil ich glaube, sonst wird es wirklich schwierig. Ja, und auch so allgemein Stresssituationen, da bin ich, ich fühle mich sehr gerne so als Master of Disaster, da ein bisschen ruhig bleiben und einfach die Stille bewahren, das liegt mir schon ganz gut.
Also immer cool bleiben, kein Stress?
Ja, was heißt kein Stress? Also man muss auch mal durchgreifen können, so ist es nicht, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man da, wenn man eine Geburt durchmacht, jemanden im Raum hat, der einfach da steht und der Fels in der Brandung ist und ein bisschen kühlen Kopf bewahrt.
Kannst du Ansagen machen? Bist du so ein Cheftyp?
Ja, ich würd mir das schon als kleines Laster auch zuordnen.
Also du sagst gern, wo es lang geht.
Ja, ich habe auch dran zu arbeiten, aber vielleicht in manchen Situationen ist es durchaus auch hilfreich, wie eben als Hebamme.
Aber man arbeitet ja auch im Team, habe ich gehört
ja,
oder
natürlich.
Gelesen.
Ja.
Also sprich, teamfähig bist du auch.
Ja, natürlich, ich bin wahnsinnig.
Es soll jetzt kein Vorstellungsgespräch sein, aber...
Ja. Falls die Hebammenwissenschaftler zuhören, ich bin wahnsinnig teamfähig.
Okay, jetzt gibt es seit geraumer Zeit, ich glaube seit 2018/19 den Studiengang hier in Tübingen, Hebammenwissenschaft. Wurde Zeit, dass das jetzt angeboten wird und ein bisschen professioneller gemacht wird, oder?
Ja, also ich nach allem, was ich weiß, hängt Deutschland da ja schon ein bisschen hinterher im internationalen Vergleich. Es gibt wenige Länder, in denen Hebamme immer noch ein Ausbildungsberuf ist. Mhm. Und deswegen bin ich auch eigentlich ganz froh, dass das jetzt mal akademisiert wurde.
Es ist in anderen Bereichen ja auch so. Also Kindergärtnerin ist ja, glaube ich, auch noch nicht richtig im akademischen Bereich angekommen. Frankreich, England, Italien, überall Studienfächer muss man studieren.
Ja, da kenne ich mich jetzt gerade gar nicht so aus, aber ich meine, es ist ja eigentlich der allgemeine Trend, dass man viele, viele Berufe, die klassische Ausbildungsberuf waren, innerhalb von Europa, aber auch in Amerika akademisiert.
Was uns jetzt natürlich brennend interessiert, wie schaut denn das Studium hier in Tübingen aus? Was muss man da machen? Oder ja, wie lange dauert es?
Also es dauert 7 Semester und es ist ein Doppelabschluss, also die Berufszulassung als Hebamme und der Bachelor of Science.
Berufszulassung als Hebamme, das klingt irgendwie so bürokratisch. Das ist so wie Kfz-Zulassungsstelle. Was ist denn das genau? Ist das nochmal ein weiterer Abschluss? Oder?
Ja, es ist ein Doppelabschluss, den man erreicht. Und das ist eben das, was man früher als mit Abschluss der Ausbildung erreicht hat, eben diese Berufszulassung. Das ist halt ein geschützter Beruf, Hebamme, und deswegen braucht man die.
Und wie sieht denn die Prüfung dann aus am Ende? Mündlich oder praktisch oder?
Schriftlich, soweit ich weiß. Eine große schriftliche Prüfung, mündlichen Anteil hat es natürlich auch wie bei allen großen Abschlussprüfungen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie viel Praxisanteil es gibt.
Aber du musstest da nicht ein Baby auf die Welt bringen als praktische Prüfung.
Also ich glaube, das wäre schwierig, Prüfungssituationen mit einer Live-Geburt zu verbinden.
Was mich jetzt noch interessiert, welche Voraussetzungen muss man denn so mitbringen, wenn man dieses Studium beginnen möchte?
Ja, also man braucht eben die Hochschulreife und soweit ich weiß, muss man Englisch sprechen können, aber das ist ja jetzt auch nichts Besonderes mehr.
Für die vielen Frauen, die aus England bzw. aus Amerika bei uns hier in der Klinik sind?
Wahrscheinlich, nee, aber es ist halt eben, Fachliteratur ist halt eben auf Englisch, ja, größtenteils klar, in jedem Bereich. Und man muss gegen Masern geimpft sein. Man muss auch sein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Das hat mich ein bisschen erschrocken, wobei ich wüsste jetzt nicht, warum ich einen Grund habe, mich zu erschrecken, aber es klingt halt einfach so.
Es dauert ziemlich lange, bis es dann da ist.
Ja, ich habe mir auch schon gedacht,
das kostet auch ein bisschen was.
Ja, da muss ich mich mal hinsetzen und die ganzen Papierkram erledigen, damit ich das bereit habe für die Bewerbung.
Musst du beim Amt für öffentliche Ordnung bzw. im Bürgeramt, musst du einen Termin erstmal beantragen,
ja, genau,
online. Musst du denn dich auch gegen Covid-19 impfen?
Ich habe tatsächlich jetzt letztens mal versucht, das rauszufinden, ob die da jetzt schon irgendwas in die Wege geleitet haben, habe aber nichts gefunden. Wahrscheinlich dauert das einfach, bis man solche Verordnungen erlassen kann, aber
Wir haben ja jetzt immerhin ein Jahr schon die Pandemie oder über ein Jahr. Haben Sie das irgendwie auch noch nicht gecheckt, dass man da vielleicht, naja gut, wir wollen nicht lästern. Was mich dann noch interessiert, geht es dann noch weiter? Also du sagtest Bachelor und Master gibt es danach auch, weil es gibt ja in den meisten Studiengängen hier an der Uni, dass man noch einen Master draufsetzen kann.
Ja, man kann tatsächlich auch einen Master in Hebammenwissenschaften machen hier in Tübingen. Ich glaube, das ist aber allerdings mehr die Route, die man vielleicht nimmt, wenn man dann selbst an der Uni bleiben möchte.
Und was unsere Studierenden am Radioapparat bzw. im Rechner, wenn sie es über Livestream hören, unsere Sendung brennend interessieren, wie ist es mit den Praktika? Die berühmten Praktika, was musst du denn da machen?
Also ich glaube, ein tatsächliches Praktikum in dem Sinne gibt es nicht. Das liegt aber auch daran, dass der gesamte Studiengang zu einem hohen Anteil, 50-40% oder so, aus Praxisstunden besteht. Also man arbeitet von Beginn an auch mit in der Klinik, wenn man Hebammenwissenschaften studiert. Und insofern übrigens sich Praktika oder gehen praktisch mit in das Studium ein.
Das heißt jetzt nicht, dass du bei einer freien Hebamme zum Beispiel ein Praktikum machen musst, die quasi von Haus zu Haus zieht oder vielleicht mal bei einer Frauenärztin oder beim Frauenarzt oder keine Ahnung wo?
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Okay. Erstes Semester ist Wintersemester. Und muss man da gleich sofort in den Kreissaal oder wie startet das Studium?
Also ob man jetzt direkt in den Kreissaal geschickt wird, weiß ich nicht.
Ja, zum Zugucken natürlich, also nicht zum Entbinden, stelle ich mir vor.
Ja, also wahrscheinlich wird es sich nicht lange auf sich warten lassen, bis man mal seine erste Geburt wirklich miterlebt. Ich meine, es ergibt auch Sinn, weil nachher stellt man fest, dass man das gar nicht so schön verdauen kann. Das wird dann schwierig.
Möglicherweise hat man da so Dummies, wo man zunächst mal irgendwie so an einer lebensgroßen Puppe das ausprobieren darf.
Ja.
Möglicherweise auch Kaiserschnitt. Haben wir vorher schon gesagt, darfst du das denn dann auch machen oder ist es Sache der Ärzte?
Kaiserschnitte werden von Ärzten durchgeführt. Mhm. Allerdings wird ja vieles, sagen wir mal so, bei Proxy von Ärzten durchgeführt, was eigentlich Hebammen größtenteils vorbereiten. Oder ja, es wird letzten Endes dann von einem Arzt überwacht oder der entscheidende Teil gemacht. Das heißt aber nicht, dass man Kaiserschnitte nicht lernt, wenn man Hebammenwissenschaften studiert. Also natürlich muss man wissen, was da gemacht wird und wie das funktioniert und was man vielleicht im Notfall tun kann.
Weißt du denn schon Bescheid, wer die Profs sind? Das sind wahrscheinlich Ärzte. Oder gibt es da vielleicht auch echte Hebammen als Dozentinnen?
Ja, es gibt beides hier in Tübingen. Es gibt Ärzte und es gibt auch Hebammen, die Vorlesungen geben, Seminare und so weiter. Also ich glaube, gerade diese Dummy-Sachen, das sind dann oft wirkliche Hebammen, die einem schön vormachen, wie man dann den Kopf fängt und das Baby da irgendwie rauszuppelt.
Mhm. Noch eine mediale Frage. Wir haben vorher schon, und ich habe es angesprochen, diese Fernsehserie Toni Männlich Hebamme. Das ist so eine Geschichte vom Mann, der so um die 30 ist, der auch irgendwie aus einer Klinik rausfliegt als Hebamme, als männliche Hebamme, weil das der Kreissaal wegrationalisiert wurde. Und er tut sich dann mit einer Frauenärztin zusammen. Da gab es 6 Folgen in der ARD, ich glaube 2019. Männliche Hebammen sind ja wirklich eher selten. Weißt du denn, kannst du dir denn vorstellen, woran das liegt?
Ja, ich würde sagen, das ist zu einem Teil bestimmt auch historisch bedingt. Also ich meine, wir reden noch nicht seit langem darüber, dass Männer überhaupt bei einer Geburt dabei sind. Das war früher, das hat man nicht angenommen, dass das einem Mann zuzumuten ist, so einen brutalen Akt der Geburt da irgendwie überhaupt mitzubekommen. Und ich glaube, daher bedingt sich das halt eben auch, dass jetzt so die Berührungsängste erst über die Generationen ein bisschen abgebaut werden und bis es dann wirklich so weit ist, dass ein Mann sich zutraut, eine Geburt selbst zu betreuen. Ja, das dauert halt eben seine Zeit.
In der Serie wird es ja auch immer wieder angesprochen. Vielleicht eine bisschen indiskrete Frage. Würdest du dich von einem Mann entbinden lassen?
Ich glaube, das kommt völlig dann auf den Mann an. Also ich würde meine Entscheidung da hoffentlich nicht am Geschlecht festmachen.
Nach der nächsten Musik sprechen wir noch über die Berufsperspektiven und die gegenwärtigen Probleme, wenn man in unserem Land Geburtshelferin werden will. Bleibt also dran.
Auf einem Spielplatz ruft ein Kind nach seiner Mutter, damit sie sieht, wie hoch das Kind schon schaukeln kann. Und es wirft die Beine vor und hoch zum Himmel, bis ein Schuh davon fliegt und er landet dann auf einem Auto, das am Straßenrand geparkt ist, auf dessen Windschutzscheibe Schwein geschrieben steht und das metallic braun und glatt wie deine Haare, genau wie du sein wahres Alter nicht verrät. Ganz egal, woran ich gerade denke, am Ende denke ich immer nur an dich. Die deutsche Mutter stürmt nach vorn in heller Panik und übersieht dabei ein Kindesbein im Sand und schlägt lang in der Lach der Kindesbeinbesitzer, der hat ein Erdbeereis in seiner rechten Hand. Das hängt bedenklich schräg nach vorn in seiner Waffe und tropft sich selbst verschwendend auf die Haute Couture, am Leib des ganzen Stolzes seiner schönen Eltern, und wird zu Dreck dort, genau wie ich bei dir. Ganz egal, woran ich gerade denke, am Ende denke ich immer nur an dich. Thank you.
Wörter aus der Nase. Warum ist ihr Kind so dumm wie klein? Darf ein metallic braunes Auto denn da parken? Und warum kann ich ohne dich nicht glücklich sein? Wie viele Erdbeereise muss der Mensch noch essen, bevor er endlich einmal sagt, ich bin dafür? Die böse Tat des Beinestellens zu unterlassen. Und darf ich irgendwann nochmal zurück zu dir? Ganz egal, woran ich gerade denke, am Ende denke ich immer nur an dich. Ganz egal, woran ich gerade denke, am Ende denke ich immer nur an dich.
I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby.
Come on home.
Coming home, baby, now.
You know I'm waiting here for you.
I'm coming home now, real soon.
You've been gone.
Coming home, baby, now.
You don't know what I'm going.
I'm coming home, I know I'm overdue.
Since you went away,
expect me any day now, real soon. I'm coming home.
Come on home.
Coming home, baby, now.
You know I'm praying every night,
and everything is gonna be fine.
Please come on.
Coming home, baby, now.
I want to feel you hold me tight.
Expect to see me now anytime.
When I'm in your arms,
when you're in my arms, I'll be fine. I'm coming home. Coming home, baby, now.
You know I'm counting every day.
I'm coming home now, yeah, yeah, yeah.
Use your phone.
I'm coming home, baby, now.
And baby, let me hear you say,
I'm coming home, you hearing what I say?
As you're coming home.
And I never will go away. I'm coming home. Coming home, baby, now.
You know I'm waiting at the door.
They can't hold me back now, no more.
All alone,
I'm pressing on, baby, now.
And pacing up and down the floor.
Oh, hear me holler and hear me roar.
Say you'll be with me.
Gonna be with you evermore. I'm coming home.
Come on home.
I'm coming home, baby, now.
Oh, baby, say you're coming home.
That's what I say I'm coming home.
Something's wrong.
The road is long, baby, now.
You want to either ride or phone.
I'm coming home and never more to roam.
Baby, tell me you're.
Baby, I'm for sure coming home. I'm coming home.
Come on home.
I'm coming home, baby, now.
Mit Mel Tormé und Coming Home Baby sind wir wieder zurück im Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle Tübingen-Reutlingen 96,6. Zu Gast im Studio ist heute Nicole Bräuninger. Nach ihrem Studium der allgemeinen Sprachwissenschaft wird sie noch Hebammenwissenschaft studieren. Nicole, du hast dich bereits ziemlich intensiv mit dem Beruf Hebamme und den ganzen gesellschaftlichen und politischen Problemen auseinandergesetzt. Wir haben es vorher schon mal angesprochen, das, glaube ich, vielleicht größte Problem ist eben die Selbsthaftung der freien Hebammen. Die Versicherungspolicen sind schwindelerregend zwischen 8.000 und 10.000 Euro im Jahr. Deshalb überlegen sich offenbar wirklich sehr, sehr viele Hebammen, diesen Beruf an den Nagel zu hängen. Es ist wohl offensichtlich ein systemisches Problem. Deshalb nochmal am Ende unserer Sendung meine Frage, was müsste sich ändern?
Ja, also es müsste natürlich einfach ein bisschen Unterstützung geben seitens des Staates, der ja auch ein Interesse daran hat, dass der Beruf der Hebamme nicht ausstirbt. Weil was das für Probleme mit sich bringt, sieht man ja jetzt schon in allen möglichen Krankenhäusern, wo Kreissäle geschlossen werden, wo mehr Kaiserschnitte gemacht werden als nötig, weil einfach nicht genug Hebammen da sind, die oftmals längeren natürlichen Geburten betreuen können. Und deswegen wünsche ich mir da schon seitens des Staates einfach eine Übernahme vielleicht dieser Versicherungslast. Mhm. Gleichzeitig, also es ist ja nicht so, als gäbe es keine Bestrebungen, da gerade was zu machen, aber nach dem, was ich weiß, sind viele der Vorschläge, die von der Politik da kommen, ja darauf ausgelegt, mehr Stellen zu schaffen, wo es eigentlich mehr als genug Stellen gibt, die aber von niemandem gefüllt werden. Also fast jedes Krankenhaus sucht händeringend nach Hebammen. Mhm. Deswegen hat jetzt der DGGG, das ist die Deutsche Gesellschaft von Geburtshelfern und Gynäkologen oder so, diesen Vorschlag wieder zurückgewiesen. Und das ist ein ewiges Hin und Her, das sich natürlich auf Dauer nicht halten kann, weil, naja, die Reformen müssen halt kommen irgendwann.
Wir schimpfen ja immer so über Großbritannien, Stichwort Brexit und alles Mögliche, was da so im Gange war. Aber es gibt auf der Insel gibt es ein Verhältnis, eine Geburt, eine Hebamme. Bei uns ist es eine Hebamme und 3 bis 4 Geburten. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit, ein bisschen was zu ändern?
Ja, also es ist natürlich schwierig, sowas umzusetzen, wenn es eben viel zu viele Geburten gibt und viel zu wenig Hebammen. Aber das wäre natürlich ein schönes Ziel, wenn man das schafft, weil ich glaube, so funktioniert der Beruf der Hebamme natürlich am besten, wenn man eine Person hat, auf die man sich fokussieren kann und eben genauso andersrum, wenn man selbst gerade am Gebären ist, dass man eben eine Person hat, die nur für einen da ist. Und deswegen bin ich da schon ein bisschen neidisch auf die britischen, sagen wir mal, zukünftigen Kolleginnen. Die haben es da schon besser erwischt.
Wir haben eingangs das Statement von einer Hebamme gehört aus dieser Arte-Sendung. In Hamburg gibt es das Modell oder soll es das Modell des Hebammenkontors geben. Also sprich, auf dem Campus, auf dem Klinikcampus ein separates Gebäude, was trotzdem integriert ist in die Arbeitsabläufe. Und da sind eben dann die Hebammen, da arbeiten die Hebammen. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit, also eine Art Geburtshaus auf dem Klinikgelände?
Ich denke mal, das würde wahrscheinlich viel helfen, denn also ich weiß nicht, wie das dann bürokratisch ablaufen würde, ob die dann ein separates Funding bekommen, aber ich glaube, das wäre zumindest was wirklich helfen würde, dass eben der Geldpott des gesamten Krankenhauses nicht auch noch gleichzeitig die Hebammen bespeisen muss. Weil wie Sie vorher schon gesagt haben, schwanger sein ist keine Krankheit und eine Geburt ist auch kein Notfall. Es wird aber gerade so behandelt. Mhm. Und das, wenn man das ein bisschen trennen könnte, diese zwei Dinge, und das eben, ja, wenn das mit einer räumlichen Trennung einhergeht, dann geht man da auf jeden Fall in die richtige Richtung.
Es gibt den Studiengang jetzt in Tübingen, Hebammenwissenschaften. Das heißt, du bist dann hinterher Akademikerin, wenn du fertig bist. Das heißt, du hast natürlich auch im öffentlichen Dienst zumindest das Recht auf mehr Bezahlung als im Vergleich zu dem, was man vorher gehabt hat. Hebamme war ein Lehrberuf, wie du sagtest. Ist das auch eine Verbesserung, dass man auf jeden Fall ein bisschen besser bezahlt wird?
Ja, ich hoffe sehr, dass das diese Konsequenz auch haben wird. Und nach dem, was ich jetzt von den aktuellen Vorschlägen der Politik höre, ist es schon auch was berücksichtigt wird oder zumindest was versucht wird zu berücksichtigen. Natürlich ist das Ganze ein bisschen schwierig, wenn man jetzt einfach aus dem Nichts heraus mehr Bezahlung schaffen möchte, aber es sind Bestrebungen da.
Damit wären wir am Ende unserer Mikroeuropa-Sendung angelangt. Bei mir zu Gast war Nicole Bräuninger. Sie will hier an der Uni Hebammenwissenschaft studieren. Nicole, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Gerne. An den Reglern saß heute Kolja Czorsch. Diese und alle anderen Sendungen findet ihr zum Nachhören in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Vielen Dank, dass ihr den Tübinger Campusfunk Radio Mikroeuropa hier auf der Wüstenwelle eingeschaltet habt. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Thank you.